Nicht wahr?
Wir haben uns vorbereitet. Mhm. Lass mal hier. Okay. Oh, warte. Okay. Warte. Okay. Oh, das ist eine ganz neue Klangfarbe. Zwei unterschiedliche Gläser ergeben einen neuen Cheers-Sound. Well, nehmen wir jetzt Raphael. Ich bin Ann-Sophie. Raphael verhält sich wieder unangemessen.
Oh Moment, Gott. Das siehst du? Nee, okay, jetzt geht's wieder. Ich wollte gerade sagen, das siehst du das? Da war nix.
Naja.
Okay, warte, oh, ab und zu. Ab und zu. Ich habe gerade nicht geguckt, ob das...
Was?
Ob das gut funktioniert hier, warte
die
mal.
Die Settings.
15, 10er, guck mal, das kann man mal hochschrauben, dass wir gleich laut sind. Ich glaube, mein Mic ist zu leise. Hm. 15.
Do we try that again?
Boom. Boom.
Oh.
Boom.
Oh. Also, do we try it again oder machen wir jetzt einfach weiter?
Nee, ich glaube, das ist gut so.
Okay.
Das ist professionell, wir lassen das drin.
Okay, also.
Das ist gut.
Neben mir sitzt der Raphael. Ich bin Ann-Sophie. Wir melden uns aus der kleinen zweiten Sommerpause zurück. Und zusammen sind wir. Daumenkino.
Musst du denen doch nicht sagen, dass wir Sommerpause gemacht haben.
Doch, wir haben Urlaubspause gemacht.
Ja. Ja, na gut. Wir sind nämlich gefühlt alle 2-3 Episoden wieder zurück aus einer Pause.
Sie, genau, deshalb. Es war eine kurze Aufnahme der Episode wieder. Jetzt machen wir wieder weiter. Jetzt kommt nämlich die gemütliche Herbstzeit. Das heißt, die Festivals sind vorbei. Die ganzen Filme, die gelaufen sind, laufen jetzt in den Kinos an. Großen Produktionen laufen. Die Horror-Season steht bevor. Und das heißt, es ist a good time to be alive, wenn du ein Kinofreund bist.
Definitiv. Kinosaison beginnt. Hat schon längst begonnen.
Genau. Und als würde die Sneak das wissen und ahnen, haben sie uns eine kleine Perle mitgebracht, die wahrscheinlich gar nicht mehr so lange so klein sein wird. Sie da heißt Triangle of Sadness.
Aha. Gewinner der Cannes-Palme.
Oder einer Cannes-Palme.
Ja.
Palme d'Or.
Mhm. Von Ruben Östlund.
Yes.
Wer kennt ihn nicht?
149 Minuten, also ein gutes Stück an Geschichte, was wir hier erzählt bekommen. Und toll besetzt. Also, doch. Ja. Also, namentlich sagten mir die jetzt nicht so viel, aber ich hatte das Gefühl, ich habe sie alle schon mal gesehen.
Gesichter kennt man schon. Großer Name wäre hier, glaube ich, nur Woody Harrelson.
Und Iris Berben tatsächlich auch.
Ja, für die deutschen Kinogänger vielleicht.
Wir sind ein deutscher Podcast, mein Guter. Ich glaube, wir haben durchaus...
Ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Du hast doch... Ach, Iris Berben ist eine unserer größten Schauspielerinnen
in Deutschland. Ja, deine vielleicht.
Nein. Komplett etabliert.
Ja.
Das ist der Name. Einer der Namen. Der sogar international noch neben Diane Kruger und so. As seen hier in
Triangle of Sadness. Mag sein.
Ich educate dich doch in meiner
Filmblase leider nicht.
Das ist in Ordnung. Das ehrt nur, dass du nicht so viele deutsche Produktionen gesehen hast, dass dir der Name was sagt.
Ja.
That's fine. Sie hat ja auch eine wenig anspruchsvolle Sprechrolle, sagen wir es mal so. Ich glaube, da ist schon viel Schauspiel drin, was sie tut eigentlich. Wahrscheinlich von allen am meisten, weil sie nur einen Satz sprechen kann. In den Wolken. Uli in den Wolken.
Genau, das ist ihre Vin Diesel I Am Groot Rolle. Die sie in diversen Klängen von sich gibt. Entweder es ist ein glückliches in den Wolken oder ein panisches. Trauriges in den Wolken, ein panisches in den Wolken, ein... Ja, also auf jeden Fall die ganze emotionale Range kannst du damit
die du in einen Satz bringen
abfahren.
Kannst, ist gegeben. So, jetzt haben wir über Schauspieler gesprochen. Worum geht's denn überhaupt, Raphael?
Nee, diesmal machst du, worum es geht, weil bei dem anderen Film kann ich mehr sagen, worum es geht. Ich bin bei Triangle of Sadness würde ich sagen, der ist mir zu kompliziert, den kurz zu fassen. Ich glaube, das kriegst du besser auf den Punkt. Der ist auch in der Modeszene, von daher...
Also,
Model-Szene vielleicht eher.
Im Endeffekt ist Triangle of Sadness ein Satirefilm und es geht um die Oberflächlichkeit von Superreichen. Um das mal ganz, ganz grob runterzubrechen. Im Endeffekt fängt es an mit einem Modelpaar. Beide natürlich wunderschöne Menschen, kommt mit dem Beruf.
Natürlich.
Streiten sich am Anfang ein bisschen über Geld. Was ganz interessant ist.
Er sagt, es geht nicht um Geld.
Er sagt, es geht nicht um Geld. Eigentlich
es geht um die Rolle zwischen Mann und Frau, ja, und wie man sie darin sieht.
Genau, und trotzdem geht es halt auch um Geld, ausgelöst durch Geld, wie es überall sehr präsent ist, wenn wir ehrlich sind. Es ist doch sehr, sehr alltagspräsent. Für die Superreichen wahrscheinlich weniger als für uns Otto Normalverbraucher, denn die schwimmen ja da drin. So, und uns geschieht es, dass Triangle of Sadness uns drei in drei Teilen satirisch ein bisschen was dazu erzählt, zu dem Verhältnis von Menschen zu Geld. In der ersten geht es, wie gesagt, um dieses Paar, die in einem vermeintlich glamourösen Umfeld arbeiten, leben, sich aufhalten, aber jetzt weiß Gott noch nicht zu den Superreichen gehören. Aufgrund von ihrem Job, also es geht um Karl und Yaya,
Yaya.
Und sie ist Influencerin und er ihr Modelfreund. Und sie bekommen einen Aufenthalt auf einer Yacht geschenkt. Auf einer
Luxusjacht,
über die wir gleich noch ein bisschen was erzählen können. Das ist nämlich ganz lustig, die Geschichte zu dieser Yacht. Dabei treffen die auf ganz viele lustige Leute. Das ist der zweite Teil. Also der erste Teil ist so ein bisschen das Privatleben von denen. Dann ist der zweite Teil ist auf der Yacht, wo sie diverse interessante und sehr, sehr reiche Menschen kennenlernen, die das nicht geschenkt bekommen haben, diesen Aufenthalt, sondern die den natürlich selber finanzieren. Und nun, da erfährt man so ein bisschen was über die Rollen der Crew, über das, was die Gäste für einen Stellenwert haben, über den Captain, der durchaus ein bisschen problematisch ist, sowohl aufgrund von Alkoholkonsum als auch von sehr marxistischen Einstellungen zu Geld und Gesellschaft.
Da geht die Satire quasi richtig los.
Genau. Und da wir nun mal auf einem Schiff sind, ist die Schiffskrankheit nicht fern. Und wie es dann eines Abends passiert beim 7-gängigen Kapitänsdinner, wo dann wir das erste Mal so wirklich auch den Kapitän sehen, den wir sonst immer nur gehört haben in seinem Alkoholrausch in seiner Kabine.
Der seine Kajüte nicht verlassen wollte.
Ja, yep. Nun, wie es sich dann trifft, schönes Event, um seekrank zu werden oder eine Lebensmittelvergiftung zu bekommen, es wird nicht ganz klar, auf jeden Fall ist Sturm.
Ich glaube, es ist klar, dass es eine Lebensmittelvergiftung ist. Der Auslöser dafür ist ja diese eine superreiche Oligarchin, die unbedingt möchte, dass die ganze Crew schwimmen
geht und Spaß hat.
Und eine halbe Stunde lang einfach mal den Tag genießt. Mhm. Dadurch wird natürlich die ganze Timeline der Crew, die ja auf Minuten genau geplant ist, nach hinten geschoben. Und der Küchenchef sagt auch schon, während er seine ganzen Köche hochschickt, wird nicht gut hier, weil wir haben jetzt gerade frische Ware bekommen, das muss eigentlich sofort zubereitet werden, wird nicht besser, wenn die jetzt eine halbe Stunde alle weg sind.
Aber Kunde ist König.
Kunde ist König, genau. Und siehe da, halbe Stunde später
sind alle am Reihern.
Aber wirklich.
Also durchaus eklig, ziemlich unterhaltsam gleichzeitig. Also es ist wirklich, das ganze Schiff, die ganzen Gäste, nun erleiden eine Art von sehr groben Brechdurchfall. Und dem Schiff geht's nicht so gut. Nicht nur den Passagieren, auch dem Schiff. Und da kommen wir in den dritten Teil des Films, wo es im Endeffekt dann einen kleinen Teil der Meute gibt. Achso, und die werden ja noch angegriffen von Piraten, das kommen wir auch noch dazu. Also sie werden gerade so ein bisschen sehen und dann kommen Piraten.
Das wird absurder.
Und dann wird das Schiff versenkt, so, und ein kleiner Teil der Gäste des Schiffes plus eine Reinigungskraft landen auf einer Insel und da dreht sich dann plötzlich die Rolle der unterschiedlichen vermeintlichen Schichten.
Genau.
Denn plötzlich ist die so abfällig Klodame, die Dame, die Klodame genannt wird oder Klofrau genannt wird, plötzlich in einer deutlich besseren Position, weil sie fischen kann, weil sie weiß, wie man Feuer macht und weil sie insgesamt durchaus ein bisschen kompetenter scheint als der ganze Rest in diesem Surrounding.
Da wird natürlich ganz schnell klar, dass die Reichen und Schönen
nichts damit anfangen
keine praktischen Skills haben, wenn es ums Überleben geht. Ne? Ja. Mach mal ein Feuer. Und ich so, wer von euch kann ein Feuer machen? alle gucken sich gegenseitig an, so, ich kann kein Feuer machen. Mm, ich musste noch nie ein Feuer machen. Ich musste nur nett in die Kamera gucken. Mm. Das sieht man auch immer ganz schön im Schiff, auf der Yacht selber, während die Influencerin Yaya natürlich Content produziert. Weiter produziert für ihre Follower. Und dann fragt einer der Oligarchen, isst du die Pasta denn noch? Und sie so, nee, ich bin glutenintolerant, ich esse das natürlich nicht, weil sie gerade Fotos mit der Pasta gemacht hat. Da wird mir dann klar, ne?
It's all for the show.
Social Media und Realität.
Not the same
weit,
thing.
Weit, weit voneinander entfernt.
Genau. Ja, und mit diesem Switch in den Rollen endet dann der Film auch irgendwann. Also da wird natürlich noch ein bisschen reingeschaut, was passiert da, wie geht's aus. Aber zu viel wollen wir natürlich auch nicht verraten, was dann am Ende dabei rauskommt. Ob sie es schaffen, ob sie dort bleiben, wie das Ganze ausgeht. Das könnt ihr euch gerne selber anschauen.
Dann müsst ihr selber herausfinden.
Genau, das ist der grobe Storyrahmen von Triangle of Sadness. Ein bisschen ausgeführt, weil ich finde, es ist schon ganz cool, das zu wissen, wie der abläuft. Wir sollten hier ein bisschen, ich möchte den eigentlich gerne vielen Leuten ans Herz legen, diesen Film, weil er wirklich, wirklich sehr, sehr unterhaltsam war. Und auch sehr viel Wahrheit beinhaltet. Also es zeigt zwei sehr große Extreme. Also es geht wirklich sehr in das Schwarz-Weiße.
Ja.
Und das ist eigentlich, wie dieser Tier halt ist, ne? Ist sehr, sehr polarisierend. Das ist aber eigentlich ganz cool. Also es gibt kein Mittelgrund gefühlt.
Ja, ist immer schön, den Spiegel der Gesellschaft zu sehen. Mhm. Und wirklich wie dumm so manches ist, was die Gesellschaft für normal erachtet. Und auch natürlich diese Zweiklassengesellschaft im Speziellen. Mhm. Also wie wirklich absurd superreich die sind. Mhm. Und die Crew, auch wie sie sich am Anfang
aufhypt,
motiviert, wirklich zu jedem Wunsch der Gäste Ja zu sagen, weil es geht um Geld. Du kannst Trinkgeld bekommen, und zwar ein sehr gutes Trinkgeld.
Genau.
Denn
alle sind motiviert von Geld.
Alle sind super motiviert, da Ja zu sagen.
Und eigentlich gibt es sogar drei Ebenen. Es gibt die reichen Gäste, dann gibt es das Servicepersonal und dann gibt es die Reinigungskräfte. Ja. Für die Reinigungskräfte gibt es nämlich dann kein richtiges Trinkgeld, das ist nur für die Servicekräfte. Also es sind diese drei Ebenen auf dem Schiff,
genau,
die im Endeffekt auch immer angerissen werden. Natürlich in unterschiedlicher Präsenz, aber man sieht sie alle. Denn immer wenn oben was passiert, ist ein großer Teil gar nicht beteiligt, weil die halt unter Deck sind.
Ja.
Nicht in hübschen Kostümchen, sondern halt in Reinigungskleidung.
Ganz genau.
Apropos Geld, wenn wir schon darüber sprechen. 15.600.000 hat der Film gekostet, roughly. Mhm. Und wir haben ja eben schon kurz die Yacht angegriffen. Also diese Yacht, auf der gedreht worden ist, das ist die Christina O. Ich habe, als ich mir das angeschaut habe, ich habe das dann mal gegoogelt, wollte mal wissen, gibt es da irgendwas? Ist die irgendwie so namhaft? Mhm. Es gibt Seiten, die wie Wikipedia aufgebaut sind, nur für Yachten.
Oh.
Mehrere. Ja. Und dann war ich schon so, good, didn't know that, now I know that.
Ist ein großer Markt.
Ist wie so, ja, also ist also scheinen richtig Leute zu gehen, wie Autos, so Rennautos, wo es ja auch ganze Seiten gibt, die dann das alles auseinandernehmen.
Ja, und es gibt ja auch Yachtmagazine, die du dir bei den Kiosk kaufen kannst. Ja,
es findet halt in meiner Welt überhaupt nicht statt. So, die Christina O. kostet 40 Millionen bis 50 Millionen US-Dollar, nur so mal für den Preisrahmen. Hat Platz für 34 Gäste, die jährlichen Instandhaltungskosten somit mit das ganze Ding
Crew und allem drum und dran.
Ja,
ne?
Sind so 4 Millionen US-Dollar, ja auch wahrscheinlich Liegeplätze und sowas. Das ist die ehemalige Yacht der Familie Onassis. Mir sagt das nichts. Das ist wohl eine Familie, die sehr etabliert ist in der Seefahrt. Und Jackie Kennedy hat sie auch gehört. Die Crew hatte 9 Drehtage damals auf dieser Yacht, weil es wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Und ich habe auch das nachgeguckt.
Ja.
Weil ich habe ja gar keine Ahnung von sowas. Ich wollte mir, was kostet so eine Yacht, wenn du da dich einkaufst?
Die spezielle, ja.
Diese spezielle, da sind Preise aufgerufen worden, so im Sommer, kostet die von 620.000 Euro pro Woche plus halt Expenses, so Zusatzkosten, Crew und sowas. Also du kommst so ungefähr auf 603.500, hier sitzt Dollar, ich weiß nicht, ob es Dollar oder Euro sind,
ja.
Nehmen wir Pi mal Daumen, weil es ja auch nur, es sind nur grobe Zahlen. Das ist für den Sommer und für den Winter sind das dann um die 700.000.
Also du bist auf jeden Fall für eine Woche bei über 1 Million dabei, wenn du die Yacht haben möchtest, plus eine Crew haben möchtest. Und ne, deswegen haben die jetzt hier, weil das Budget von 15 Millionen für den ganzen Film, da kannst du natürlich nicht irgendwie 4 Wochen lang auf dieser Yacht drehen, weil dann wird das irgendwann nicht mehr möglich, diesen Film zu drehen. Deswegen haben die jetzt hier ihre Woche da ungefähr geplant, ein bisschen mehr. Und da ging schon viel vom Budget nur für diese Kulisse flöten.
Ja, ist halt die Frage, wie lange, also wie ob noch andere Gäste drauf fahren. Kann natürlich auch sein, dass man sagt, das sind dann vielleicht nicht ganz diese Kosten, das sind jetzt die normalen Kosten, die aufgerufen werden. Mhm. Keine Ahnung, ob sie da irgendeinen Deal oder irgendwas gemacht haben, weil es natürlich auch ein Aushängeschild für die Yacht, wenn die da irgendwo stattfindet.
Die wollen wahrscheinlich schon die ganze Yacht dann haben, weil du brauchst
ja... Macht schon Sinn, du musst ja auch die Crew irgendwo unterbringen. Ja. Also, naja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall so für den Preis, fürs Preisgefühl mal, ne? Weil was hier jetzt gerade für dieses Boot aufgerufen wird, würde ja dann auch die Superreichen das ganze Ding ungefähr kosten. Ne? Also so viel zu dem Rahmen. Sie mussten das halt, wie gesagt, 9 Drehtage haben sie sich dafür genommen. Der größte Teil des Drehs findet halt auch auf die, also des Films findet auch auf dieser Yacht statt. Und sie mussten, sie haben Glück gehabt, weil die Dreharbeiten endeten einen Tag bevor ein Lockdown wieder ausgerufen worden ist. Es ist in der Corona-Zeit gedreht worden, musste 3-mal abgebrochen werden, der Dreh. Relativ anstrengend. Und er sagte, er hätte nicht gewusst, wie sie den Film hätten fertigstellen können, wenn sie denn mit der Lockdown früher eingetreten wäre und sie den Dreh auf der Yacht hätten abschließen müssen, dann wäre es wahrscheinlich kostenseitig nicht möglich gewesen. Denn 9 Tage auf der Yacht, insgesamt 70 Tage Drehzeit und über die Zeit der Produktion, weil sie halt dann auch in diese Corona-Zeit reingearbeitet haben, der Lockdown war jetzt ja nicht dauerhaft, haben sie insgesamt 1061 Corona-19-Tests gemacht, die alle negativ waren. Also kein Set wie bei The Batman, wo dann reihenweise Leute krank wurden und das Ding verschoben werden muss. Obwohl der Film per se doch relativ lange gedauert hat, fertigzustellen.
70 Tage schon, Drehtage schon viel, ja.
Ja, genau. Aber sie haben es geschafft. Er hat in Cannes 8 Minuten lang Standing Ovations bekommen, was super ist.
Das timet dann auch wirklich immer einer, ne?
Ja, ja.
Film zu Ende und dann, sobald die anfangen zu klatschen, aufzustehen und schnell den Timer ran.
Ja.
Weil wir haben noch einen anderen Film, der auch in Cannes eine Standing Ovation bekommen hat, 15 Minuten, was scheinbar Rekord ist.
Scheint so.
Zumindest so die Informationen vom Filmfest Hamburg. Ich freue mich
schon sehr auf den
Moderator.
Die nächste Folge, da werde ich dir noch eine ganz tolle Sache erzählen. Das hast du gelesen, aber ich bin so... I'm so excited.
So hyped.
Dinge, die ich nicht wusste. Und mein Gossip-Herz schlägt hoch.
So hyped.
So hyped. Genau. Es ist der erste englischsprachige Film von Ruben Östlund, wie du schon gesagt hast. Ein anderer Film, der vor 1-2 Jahren, nee, vor mehr 3-4 Jahren Aufmerksamkeit mit sich gebracht hat, ist The Square. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere mal gehört hat. Geht um einen Künstler oder ein Stück Kunst.
Nun gut.
Genau.
Ja, das ist Triangle of Sadness. Ich fand noch den Titel interessant. Warum oder was Triangle of Sadness in der Modebranche bedeutet.
Beziehungsweise in der Chirurgie. Ne?
Ja, genau. Das ist ja scheinbar dieser... in der plastischen Chirurgie der Begriff für die Sorgenfalten, die man hat zwischen den Augenbrauen. Und ganz am Anfang vom Film gibt es da halt einen so einen Casting Director, der irgendwie sagt, hier
Relief
your triangle of sadness.
Ja, aber good to know, du kannst dieses kleine Triangle, was bei dir wirklich absolut gar nicht so doll ausgeprägt ist. Du ärgerst dich einfach nicht. Kann man never sad. Kann man den Botox in 15 Minuten beheben, weil dann lehnst du den Muskel und dann ist das Ding, nicht weg. Wenn du es weghaben willst, musst du es unterspritzen, aber dann hast du halt keine
Zahnzeitung.
Ja, ist erstmal, der Muskel kann nichts tun. Ne?
Also,
nun. Auch schön. Genau.
Wieder was gelernt.
Der Director hat im Schnitt bis zu 23 Takes für jede Szene gebraucht. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob das viel oder wenig ist.
Das klingt viel. Für jede Szene schon relativ viel. Mhm. Es gibt ja diverse Geschichten von Direktoren, die entweder einen One-Shot haben wollen. Also wirklich, ne, 2-3 Takes und dann der erste Take war es im Endeffekt schon, man nimmt trotzdem noch einen zweiten oder dritten mit, einfach nur aus Sicherheit. Und dann gibt es andere, David Fincher ist der, der mir prominenter einfällt, die, ich glaube, 23 wäre bei ihm sehr wenig, der über 70 oder 100 Takes immer machen lässt, damit die Szenen sich so so natürlich wie möglich anfühlen, so seine These. Aber ich kann mir das sehr, sehr anstrengend vorstellen, wenn du sagst, okay, wir haben heute den ganzen Tag und wir haben eine Szene, die vielleicht 20 Sekunden im Film ist und das machen wir heute. Das ist das Einzige, was wir heute machen.
Du brauchst auch Geld
und die,
für halt, ne?
Die ganzen Schauspieler und alle, die ganze Crew, ne, die muss ja immer wieder alles zurücksetzen, je nachdem, wie kompliziert so ein Shot ist. Bei David Fincher zum Beispiel diese Szene ganz am Anfang, wo Mark Zuckerberg in Social Network mit seiner Freundin Schluss macht. Die geht ja relativ lang im Film, aber das musst du dir vorstellen, wenn die da irgendwie 5 Minuten Dialog haben und das machst du jetzt irgendwie 70 Mal. Da bist du auch schon ein paar Tage mit beschäftigt, nur dieses Ding zu drehen. Aber ja, dann kommt natürlich so ein Meisterwerk wie das Social Network bei raus.
Ja, also der französische Titel für Triangle of Sadness, vielleicht auch nochmal, um das mit einzubringen, weil es eigentlich ganz passend ist, ist auch Sans Filtre, das heißt ohne Filter.
Ja,
passt auch ganz gut.
Passt gut, ja.
Ja, also,
Die hat er sehr gut gefallen, ne?
Mir hat er sehr gut gefallen. Ja, ich bin, das klingt jetzt so, als hätte der nicht so gut gefallen, aber ich war sehr begeistert. Ich mag das, also wir haben jetzt in kurzer Zeit zwei sehr zynische also weil er ist satirisch, aber auch zynisch. Und zwei Filme mit sehr viel Zynismus gesehen, was natürlich unterhaltsam sein kann, aber halt auch, wenn man ehrlich ist, relativ traurig.
Ja.
Zynismus herrscht immer so eine gewisse Traurigkeit, habe ich das Gefühl. Und das ist hier auch so. Also eigentlich ist es bittertraurig, dass es so ist, wie es ist. Und wie unangenehm Geld auch Menschen und Beziehungen zu beeinflussen scheint. Nicht nur im Einzelnen, sondern auch im Großen und Ganzen.
Definitiv. Vor allem, was in Phase 3 oder Teil 3 der ganzen des Filmes passiert, ist sehr traurig.
Ja. Sowohl menschlich als auch evolutionär.
Das ist echt so positiv
angekommen zum Teil. Also, ja. Deshalb, ich mag das ja ganz gerne, weil ich fand, sie haben es halt an vielen Stellen auch klar gemacht, dass es satirisch gemeint ist. Es ist überspitzt an vielen Stellen, aber es ist so naheliegend, dass es schon wieder wehtut. So, das ist halt diese Balance ein bisschen bei Satire, ne? Zu sagen, du lässt immer noch die Wahrheit ein bisschen durchscheinen, auch wenn du es überspitzt. Und das haben sie, finde ich, sehr, sehr gut gemacht hier. Ich fand das sehr unterhaltsam.
Ja, ich würde fast sogar sagen, dass es vielleicht überspitzt wirkt, aber es in Realität einfach wirklich so ist. Also du kannst dir wirklich sehr vorstellen, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass gerade auf so einer Yacht mit so mega reichen Menschen, die nur, also es gibt ein interessantes Paar, was aus Großbritannien kommt und die wirken so super nett.
Das sind die nettesten auf dem Boot.
Ja.
Die nettesten.
Und die wirken so wirklich, ja, auf bodenständig und alles. Und dann, wenn die dann mal kurz erzählen, was sie eigentlich beruflich machen und was so eigentlich wo ihr Geld herkommt, dann wird klar, okay, die machen Handgranaten und sind natürlich in diesem Bereich sehr erfolgreich und haben aber auch wirklich jede Bedeutung mit dieser Waffe einfach verloren, ist abgestumpft für die. Ja, das ist diese eine Handgranate, das ist hier Modell Nummer 1, 2, 3, whatever. Und ist unser Bestseller und was auch immer. Und ich kann mir vorstellen, dass es in diversen möglichen superreichen Welten genauso, also dass Handgranaten oder jedes andere Thema bei denen einfach so auf dem Boden oder unter den Teppich gekehrt wird, weil es einfach so was ganz Normales ist, was für alle anderen oder für viele Leute dann eher schon
verwerflich ist
oder halt wirklich auch mit viel mehr Bedeutung hinterher steckt. In dem Fall ist es halt,
ein Kriegswerkzeug. Ne?
Ein Kugelschreiber, den wir verkaufen.
Ja, Rüstung ist halt ein riesiger Markt, das wissen wir leider. Ein stabiler wirtschaftlicher Markt.
Ja, deswegen vieles der Absurdität, die wir hier sehen, kann ich mir schon sehr real vorstellen.
Ja, genau, das meine ich. Also deshalb tut es halt so ein bisschen weh, auch wenn es so überspitzt dargestellt ist. Ne?
Das ist halt, schön zu sehen auf Film und schön zu sehen in so einer Geschichte, wie sie hier erzählt wird, weil es ist wirklich eine Satire, der aber sehr real ist.
Gerade in dem Rahmen Hollywood auch, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Genau. Das ist halt auch nochmal so ein Feld, wo du sagst, naja, da kommt viel auch derart her. Ne? Also.
Und das macht hier der Ruben Östlund auch ganz gut, weil der einmal diese reiche Welt gegen diese arme Welt und gegen diese Arbeitergesellschaft setzt. Aber natürlich auch, was ich glaube, jeder, der nur einen Social-Media-Account hat, auch sofort checkt, zu sehen, okay, wir sehen aus der Linse von den beiden Models, von der Influencerin und dem Model. Und da kannst du ja auch direkt vorstellen, okay, ja, hier, ne, das, was die da an Fotos machen, das, was sie an Content kreieren und so, natürlich ist das nicht real. Jeder, der sich nur ein bisschen mit Social Media auseinandergesetzt hat, weiß, dass diese Fotos oder diese Filter, die es mittlerweile ja so übertrieben gibt, dass da nichts davon real ist. Mhm. Aber trotzdem gibt es noch eine ganz frische Generation, junge Generation, die denkt, das ist real und die sich das natürlich...
Ja, allein die Sichtbarkeit reicht ja schon, ne?
Ja, und so ein Film zum Beispiel ist gut, den Leuten zu zeigen. Dann guckt ihr das mal an. Das ist Satire, aber es ist auch irgendwie schon super real, weil das sind nun mal diese Gesellschaften,
die wir haben. Und das sind auch gleichzeitig nur Menschen, ne? Das ist halt auch immer, das vergisst man. Man idealisiert die so, also viele Reiche idealisiert man, weil die haben es zu irgendwas gebracht. Sind natürlich auch in meisten Fällen relativ schlaue Menschen, muss man sagen.
Die sehen halt auch alle super gut aus, toll angezogen. Und dann hast du hier eine schöne Szene, wo sie halt nicht im besten Lichte zu sehen sind.
Genau, da brechen sie schon. Da brechen die Charaktere und da brechen sie rein physisch.
Da brechen die Bilder, genau.
Reflux.
Genau, dieses Schwarz-Weiße ist halt einfach schön dargestellt.
Also höre ich draus, dass dir das auch gefallen hat.
Durchaus. Ich fand den Film sehr amüsant, sehr schön dargestellt, die Story. Und auch wenn er in manchen Teilen super absurd ist, war sofort klar, okay, ja, es gibt Leute, die in solchen Gesprächen wahrscheinlich genau das meinen, was hier
gesagt wird,
in Absurdität gezeigt wird. Mhm. Den fand ich gut. Und er hat schon Spaß gemacht, den zu sehen. Der war auch kam jetzt gar nicht so lang rüber. Also wir wurden am Anfang gewarnt hier, das ist ein 2,5-Stunden-Film. Deswegen, wir fangen früher an und lirum larum. Aber im Endeffekt sitzt du da und wirst durchweg entertained. Der ist in drei Kapitel geschnitten. Auch ganz interessant. So, und dann kann sich jeder so ein bisschen das eine Kapitel so zurechtlegen und da so die Essenz rausnehmen. Mhm. Und ich finde, der startet sehr stark, wird dann sehr absurd und endet aber auch nochmal sehr satirisch und
Würde Triangle of Sadness wirklich sehr empfehlen. Ist auch nichts, was man per se mögen oder nicht mögen kann, glaube ich. Das ist einfach, also das ist nicht so ein Film, wo du sagst, du musst das und das gemocht haben, damit dir das gefällt. Der ist nicht zu speziell, weil er halt allgegenwärtig eigentlich ist.
Genau, ich glaube, jeder kann mit irgendwas davon was anfangen. Ja, ne?
Genau. Also ich glaube, er kommt, ich weiß, hier steht gar kein Release-Datum, ich glaube am 26. Oktober oder 20. Oktober kommt er zumindest in Great Britain raus. Aha. Also im Laufe des Oktobers läuft er an. Triangle of Sadness, demnächst im Kino. Große Empfehlung von unserer Seite.
Große Empfehlung, definitiv. Und am besten auch im Kino gucken.
Natürlich, wir wollen hier den Support für solche Filme. Es regnet überall, es ist dunkel.
Jetzt
früh
ist die beste Zeit.
Go for it.
Schön dick einpacken, ab in den Kinosaal und da reinmuckeln und sich entertainen lassen.
So wie wir das immer tun.
Jeden Tag. Jeden Montag.
Jeden Montag. Und da gehen wir jetzt auch wieder hin. Bis dann.
Bis dann.
Bye. We'll be right back.